Bürgerfunk bei Radio Köln.
Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist wieder die Sendung Menschen in Köln vom Flock. Heute hören Sie die Folgesendung von gestern. Studiogast ist also wieder Baldur Drobnica. Funkamateur, Hobbysegler, Abenteurer und Autor. Technik Hubert Steins. Moderation Marianne Refert-Mietke. Guten Abend, Herr Drobnica. Schön, dass Sie nochmal zu uns ins Studio gekommen sind. Das ist übrigens das erste Mal, dass ich hier eine Folgesendung mache. Aber das, was Sie erlebt haben, das ist so spannend, das konnte man nicht in einen Abend reinbringen. Und in dem Zusammenhang möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich bedanken bei der Frau Ursula Müller aus Dünnwald, durch die ich diese Geschichte überhaupt erfahren habe. Und dann habe ich versucht, sie zu suchen und habe sie dann auch gefunden. Sie sind 1983 mit 5 weiteren Personen auf dem südchinesischen Meer beschossen worden. Und vielleicht erzählen Sie mal kurz, was da
ja,
war.
Wir waren also 6 Personen. 4 sind nach 10 Tagen gerettet worden. Dieter Müller aus Köln-Kalk ist, oder Köln-Mühlheim, ist am ersten Tag schon beim Beschuss ums Leben gekommen. Und Giro Band aus Köln ist am 9. Tag verdurstet.
Und Sie waren unterwegs als Funkamateur damals, ne?
Ja, wir wollten eine kleine Sandbank besetzen und von dort aus Funkbetrieb mit der ganzen Welt aufnehmen.
Und das hat sich auch nie aufgeklärt, wer Sie da angegriffen hat oder wie war
das? Doch, das haben die Vietnamesen dann zugegeben. Nachdem wir Bericht erstattet hatten, nach unserer Rettung. Und sie haben dann also ein Teilgeständnis abgelegt, aber die Tatsache, dass sie uns beschossen haben, das haben sie verschwiegen.
Aber das wollen wir jetzt nicht alles nochmal erzählen. Das können Sie gerne nachlesen, wenn Sie das interessiert, in dem Buch von Baldur Drobnica. Am 10. Tag werdet ihr gerettet. Und das ist erschienen in dem Berliner Verlag, heißt der Teuberger Verlag mit TH. Ja, Herr Drobnica, Sie wollten uns heute erzählen, wie das dann weiterging. Oder Sie sind also gerettet worden. Vielleicht erzählen Sie das nur noch mal ganz kurz, wie das passierte.
Ja, am 10. Tag abends passierte uns das letzte Schiff, was man noch sehen konnte auf dieser Schifffahrtsstraße. Und ich habe dann, wie in den Tagen zuvor auch schon, das Ruder genommen, was noch vorhanden war, auch ein Ruder, und meine gelbe Jacke daran gebunden als Fahne und bin dann auf die Ruderbank gestiegen und habe die Fahne hin und her geschwenkt. Aber für uns fuhr das Schiff also weiter. Wir sahen noch hinterher und kamen dann zu der Überzeugung, die haben uns auch wieder nicht wahrgenommen und haben uns, weil eben der Abend begann und dass die beste Zeit eigentlich war zum Schlafen, weil es noch nicht so kühl war und auch nicht mehr so heiß wie am Tage, haben wir uns hingelegt und nach einiger Zeit habe ich aber doch nochmal mich umgeschaut und dort lag irgendwo in der Nähe von uns ein Riesenschiff. Und dieses Schiff setzte sich dann auch in Bewegung und hat uns dann aufgepickt. Wir sind dann auf dem Schiff optimal versorgt worden. Jeder bekam eine Kabine. Und es war ein Wahnsinnsgefühl, sich auf einem weißen Bettlaken sich mal wieder ausstrecken zu können. Und einen klimatisierten Raum zu haben und 10 Liter Wasser neben sich stehen zu haben. Und jeder von uns bekam einen Offizier zugeteilt als persönlichen Betreuer. Und mein Betreuer stellte sich vor und fragte, ob ich Christ sei. Und dann ist er niedergekniet und hat mit mir gebetet.
Ja, also ich muss Sie jetzt leider unterbrechen. Jetzt müssen wir erstmal eine kleine Pause machen, Musik hören und dann geht's weiter, ja? Herr Drobnica, ja, vielleicht fahren Sie dann mal fort. Der ist dann niedergekniet, oder wie war das?
Ja, der ist niedergekniet und hat dann mit mir zusammen gebetet und hat mich dann aber gebeten, die Tatsache, dass er auch Christ sei, den anderen nicht mitzuteilen, weil das bei den Japanern oft so ist. So eine Company stellt also gerne Leute ein des gleichen Glaubens und so einer gleichen Philosophie, Betriebsphilosophie, und das ist dann wohl auf den Schiffen da auch so gewesen.
Mhm. Ja, und Sie hatten mir erzählt, Sie haben ja, also das haben wir jetzt heute noch gar nicht gesagt, 10 Tage lang weder was gegessen noch was getrunken.
Ja, wir sind also so, wie wir uns gerade retten konnten, in Badehose und ich noch eine Nylonjacke, ins Wasser gesprungen, und das Rettungsboot, was uns später zufiel, im wahrsten Sinne des Wortes, da war auch nichts deponiert, weil es normalerweise nur genommen wurde, um vom Ankerplatz zum Ufer zu rudern, und war in diesem Sinne gar nicht als Rettungsboot auch gedacht. Der Kapitän war immer der Meinung, dass sein Boot sei unsinkbar, aber dass es durch Beschuss zerstört werden könnte und auch in Brand dann geriet, das hat er natürlich nicht ahnen können. Ja, wir hatten nichts zu trinken, nichts zu essen und mussten einfach hoffen und durchhalten. Und einem war es ja auch eben nicht vergönnt.
Mhm.
Und ein anderer, der Norbert Willand, war bei der Rettung im Koma.
Mhm.
Der ist dann wieder hochgepäppelt worden mit einer Schnabeltasse, wurde ihm Flüssigkeit zugeführt. Und wir waren froh, dass das also dann nach 1-2 Tagen auf dem Schiff gepackt hatte.
Ja, dann haben Sie mir so eine Szene beschrieben mit dem Becher. Den fand ich so interessant. Erzählen Sie das doch mal.
Also das erste Wasser, was ich bekam, was ich auch dringend angefordert hatte, wahrscheinlich so der Urschrei, Durst, Wasser, das waren so meine ersten Worte, bekam ich dann einen Pappbecher mit angewärmtem Wasser. Das hatten Sie also irgendwo gelesen in der Anweisung bei Schiffbrüchen, dass man kein kaltes Wasser verabreicht. Und ich hatte dann diesen Pappbecher in der Hand, wollte aber, das hatte ich mir immer schon vorgenommen auf dem Boot, unbedingt duschen. Und zwar deswegen, nicht wegen der Reinlichkeit, sondern weil ich einfach das Gefühl hatte, so wie eine Pflanze, das ist wohl das Endstadium, wenn man Durst hat, dass man sich wie eine Pflanze fühlt und die Feuchtigkeit mit allen Sinnen sozusagen mit der Haut auch aufnehmen will. Und ich bin dann unter die Dusche gegangen und dabei musste man mir diese Nylonjacke ausziehen und nahm mir den Becher weg. Und ich bin dann hinter dem Becher hergehechtet. Die japanische Schiffsbesatzung, die haben sich bekringelt vor Lachen, aber haben mir dann auch diesen Becher da wiedergegeben. Also das war für mich das Wichtigste überhaupt, diesen Becher mit dem Wasser.
Kann ich mir gut vorstellen. Herr Drobnitzer, was haben Sie denn als erstes gegessen nach der Rettung?
Also die Japaner waren sehr umsichtig. Die haben das so gemacht, wie man das bei uns in irgendwelchen Krankheitsfällen, wenn einer Durchfall hat oder Magenverstimmung, haben sie erstmal angefangen mit Reisschleim. Und wir bekamen dann auch Dosen mit V8. Das ist so ein Vitamin-Mix-Getränk. Beliebig viel bekamen wir dorthin gestellt, und das war also eigentlich unsere einzige Nahrung, die wir bekommen haben am Bord. Und beschlossen wurde das Ganze dann, bevor wir morgens in den Hafen von Hongkong einliefen, gab es am Abend ein Captain's Dinner mit den Schiffsoffizieren, dem Kapitän und uns. Und es waren alle fernöstlichen japanischen Köstlichkeiten aufgefahren auf einem Buffet. Und zwar nicht immer so ganz nach unserem Geschmack, aber sie hatten sich sehr große Mühe gegeben, und meine Anfrage nach Bier wurde dann dahingehend beantwortet, dass der Kapitän ein striktes Alkoholverbot verhängt hatte, aber der Kapitän war dafür bekannt, dass er früh ins Bett ging. Und danach wurde mir gesagt, gäbe es ein Special Cola.
Ja.
Und das waren Literflaschen japanisches Bier. Und ich habe dem genauso gut zugesprochen wie denn die japanische Schiffsbesatzung. Nur bei denen hat es Auswirkungen. Die sprangen auf den Tischen und Bänken herum und machten irgendwelche Tiere nach. Während an mir das spurlos vorbeiging. Ich habe überhaupt keine Reaktion gemerkt auf den Alkohol.
Sehr eigenartig.
Ja, ich fand es auch eigenartig, Nachher, als wir gerettet waren, da wurde also viel geschrieben in der Zeitung, Professor X von da und da hat das und das gesagt, also 10 Tage ist unmöglich ohne Wasser. Aber es hat sich in der Tat keiner für uns interessiert hinterher und mal nachgefragt, auch aus wissenschaftlicher Sicht, wie sich so etwas auswirkt während dieser Durstphase und auch hinterher, welche Erscheinungen da auftreten und so weiter. Niemand hat sich dafür interessiert, aber einige bezeichnen sich als Experten. Wo sie ihr Wissen her haben, erzieht sich meiner Kenntnis.
Wie war das denn mit Ihrem Bekannten? Haben die auch Alkohol getrunken?
Ja, zum Teil auch. Haben sie auch Alkohol getrunken, aber von diesem Bier.
Ja, natürlich. Und das war auch ohne Wirkung?
Vielleicht haben sie nicht so viel getrunken wie ich, aber bei mir war es vollkommen ohne Wirkung. Bei den anderen eben auch nicht. Wir haben uns köstlich amüsiert über die rumtanzenden Japaner.
Ja, und wie ging das dann mit den Außenkontakten los? Also als Sie jetzt gerettet waren, was passierte dann?
In den ersten 24 Stunden kam dann ein Anruf von Radio Norddeich. Das war meine Frau. Die hat mich dann auch abgefragt, weil sie mich an der Stimme nicht erkannt hat. Ach. Es ist zum einen darauf zurückzuführen, dass sowas via Satellit geht. Ja. Das hat oft einen Echo-Effekt. Und dann war ich wohl auch noch nicht so weit hergestellt, dass meine Stimmbänder und alles, was mit in Mitleidenschaft gezogen war durch diese Austrocknung, wohl nicht richtig funktionierten. Und sie hat mir dann einige Fragen gestellt, die nur ich beantworten konnte. Und so war sie sicher, dass ich es war und sie nicht wieder irgendeiner Nachricht aufsaß. Ja. Deren gab es nämlich genug. Mhm. Und so wie meine Frau aufgelegt hatte, kam das nächste Telefongespräch, Radio RTL. Wir haben erfahren, dass sie gerettet wurden. Für mich stand fest, sie hatten irgendeine Möglichkeit, dieses Telefongespräch abzuhören. Mhm. Welche Möglichkeit, weiß ich nicht, aber es geht über Satellit. Möglicherweise hatten sie einen Satelliten mit angezapft.
Ja, danke. Herr Drobnitzer, wie ging denn das dann weiter? Also dann hatte RTL auch davon Wind bekommen, dass sie gerettet worden sind. Und wie ging es dann weiter?
Ja, dann ging das natürlich stündlich, dass sich irgendwelche Medien meldeten und Interviews haben wollten. Exklusivverträge für Berichte. Eine Gruppe, eine große Illustrierte, wollte uns schon entgegenfliegen mit einem Hubschrauber. Das hat der Kapitän aber verboten.
Ja.
Und so kamen wir dann etwa so um 4:30 morgens in Hongkong an.
Ja.
Und gegenüber hatte ein Boot festgemacht, das extra geschartert war mit Journalisten. Und es sollen an die 200 Journalisten sich auf diesem Schiff befunden haben. Wir wurden empfangen vom deutschen Generalkonsul.
Ja.
Der war gerade, so sah es jedenfalls aus, von einer Party zurückkam. Und ja, es wurden Formalitäten erledigt. Wir gaben als erstes den Sicherheitsbehörden auch einen Bericht, was sich da alles abgespielt hatte.
Mhm.
Wurden ärztlich untersucht, durchgecheckt an Bord und fuhren dann mit einem Polizeiboot nach Hongkong rein, wurden dort mit einem Krankenwagen zu einem Hospital gebracht.
Mhm.
Da wir aber nur offene Wunden hatten eigentlich, konnte man gar nichts für uns tun.
Also Schusswunden waren das?
Ja, es waren Schusswunden und Schürfwunden. Und ansonsten konnte man wenig machen. Wir waren also schon wieder einigermaßen bei Kräften. Wir hatten 3 Tage schon wieder gegessen, Nahrung zu uns genommen und 3 Tage getrunken. Andere Nebenerscheinungen hatten wir eigentlich nicht, die dort kuriert werden konnten. Und so sind wir dann mittags dort auf eigenen Wunsch entlassen worden.
Mhm.
Wir sind dann mit einem Reporter-Team 2 Tage noch in Hongkong gewesen. Dann haben wir einen Standortwechsel nach Singapur durchgeführt. Wir wurden jeweils von Privatärzten weiter behandelt, diese Wunden, die wir hatten, auch teilweise mit Medikamenten. Und sind dann nach 14 Tagen Aufenthalt in Singapur und Hongkong zurückgeflogen nach Deutschland. Und dort hatten sich also ganz schlimme Szenen abgespielt. Die Presse hat regelrecht an unserem Haus zum Beispiel einen rechten Belagerungszustand herbeigeführt. Die Reporter schliefen nachts in den Autos. Es ist eine Sackgasse, die auch gut abzuschirmen war, beziehungsweise man konnte jede Bewegung wahrnehmen. Und meine Frau, wenn sie aus der Schule kam, die musste eigentlich hinten über Nachbars Gärten dann zum Haus gelangen. Und unseren Kindern wurde gesagt, dass sie zunächst zu Nachbarn zu gehen hatten und dann zu uns ins Haus kamen. Und den Kindern sind auf dem Schulweg zwei fünfstellige Summen angeboten worden.
Das ist ja unglaublich.
Und Nachbarn sind gefragt worden, natürlich, wo man arbeitet und was man macht und wo die Ehefrau ist. Und dann unter ganz widrigen Umständen ist meine Frau dann angerufen worden in der Schule, beziehungsweise die Schule ist angerufen worden und wurde einfach gesagt, es wäre eine ganz wichtige Nachricht, die man zu übermitteln hätte, um nur um irgendwo an die Person ranzukommen.
Mhm. Danke. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe das vergessen zu sagen, Waldo Dropnitzer hat übrigens bei beiden Sendungen die Musik selber ausgewählt. Das habe ich immer wieder vergessen, das muss ich jetzt einschieben. Herr Dropnitzer, wie alt waren denn Ihre Kinder damals, als man ihnen fünfstellige Summen angeboten hat, um auszusagen?
11 und 17 Jahre.
Das ist toll. Unglaublich.
Ja, es war also sagenhaft. Wir wurden etwas befreit von dieser ganzen Journalie, weil es ein neues Spitzenthema gab in der Bundesrepublik, das war die Fälschung der Hitler-Tagebücher.
Mhm.
Und da flaute das Gott sei Dank verhältnismäßig schnell ab.
Ja. Ja, inwiefern hat sich eigentlich dieses Erlebnis verändert auf Ihr Leben ausgewirkt?
Ja, ich hatte ja im Rettungsboot das Gelöbnis abgelegt, erstmal, dass ich darüber berichten wollte, über das sagenhafte Erlebnis, auch über den Zuspruch, dass wir am 10. Tag gerettet würden.
Vielleicht erzählen Sie das nur mal ganz kurz nochmal, weil die Leute, die das gestern nicht gehört haben, wissen ja nicht, was los ist.
In der ersten Nacht habe ich ganz laut und deutlich die Stimme gehört, am 10. Tag werdet ihr gerettet. Das war natürlich kein Trost für uns. Wir wären natürlich lieber sofort gerettet worden. Und wir sind dann in der Tat auch am 10. Tag gerettet worden. Wir haben sehr viel über Religion und Gott gesprochen im Boot. Wir haben auch sehr viel gebetet in den letzten Tagen. Und ich habe mir viel meinen Konfirmationsspruch wieder ein. Mhm. Der lautet, Herr, deine Güte ist ewig, das Werk deiner Hände wollest du nicht lassen.
Mhm.
Und ich wusste auch genau, dass das mein Konfirmationsspruch war. Aber unter Folter, unter anderen Bedingungen hätte ich unter Folter nicht sagen können, wie dieser Spruch lautet.
Mhm.
Er fiel mir dort aber ganz spontan ein und ich habe auch gesagt, ich schreibe ein Buch darüber, über dieses Erlebnis und ich werde wieder in die Kirche eintreten. Ich war nämlich nicht in der Kirche drin und werde auch in der Kirche aktiv und Ämter übernehmen.
Mhm.
Und das habe ich im Laufe der Zeit alles durchgeführt.
Mhm.
Ich bin heute in unserer evangelischen Kirchengemeinde in Quadrat Ischendorf Presbyter.
Mhm.
Und ich war vorher in anderen Gremien, zum Beispiel im Redaktionsausschuss.
Mhm.
Und ich bin zweiter Vorsitzender des CVM
in
Quadrat Ischendorf und Mitglied im Kreisverband des CVM in Köln. Und ja, wie hat sich das dargestellt? Das war Mai, es war alles grün. Ich habe das Grün nie so wahrgenommen. Ich habe mich ins Gras geworfen und es war einfach ein ganz neues Lebensgefühl.
Mhm.
Das kann man überhaupt nicht beschreiben. Und ausschlaggebend oder eine interessante Sache an dieser ganzen Geschichte ist, dass ich zu meiner Konfirmation ein Buch bekommen habe von einem Amerikaner. Es heißt, es war, als sängen die Engel. Und ihnen ist sowas Ähnliches passiert und es liest sich passagenweise genauso wie meine Schilderung in dem Buch. Und ich habe damals schon immer gesagt, als das vorgelesen wurde bei unseren Jugendfahrten, war das Buch sehr in, ja, wenn man sowas erlebt, dann kann man glauben.
Mhm.
Und mir ist dann sowas genauso widerfahren, dass ich glauben konnte. Und ich bin dann Pfingsten das erste Mal in unserer Kirche gewesen, die ich bis dahin gar nicht kannte. Und sie war sehr voll und ich dachte, mit Pfingsten kann das ja wohl kaum zusammenhängen. Es war gerade Konfirmation. Und nach Beendigung der Konfirmation schenkte unser Pfarrer jedem Konfirmanden ein Buch. Und es war dasselbe Buch, was ich bekommen hatte zu meiner Konfirmation, nur sehr viele Jahre später. Es war Als sängen die Engel.
Das ist ja
unglaublich. Da schließt sich also eigentlich diese Kette.
Ja. Ja, Herr Drobnitzer. Und nach diesem Pfingsten, was passierte dann?
Ja, ich habe mich dann, wie gesagt, in dieser Kirche engagiert. Nicht nur einfacher Kirchgänger geworden, sondern habe am Gemeindeleben aktiv auch teilgenommen und mache das auch heute noch.
Mhm.
Ja, und irgendwann kam dann auch der Alltag zurück. Ich habe dann mehrere Interviews gegeben, bin auch im Fernsehen aufgetreten, war auch nicht so sehr berühmt, was die Herren da so ablegten. Und bin dann natürlich auch bei Zeiten nach Hause gefahren zu meinen Eltern, die im Sauerland leben. Ich bin in Arnsberg groß geworden. Und meine Eltern leben in der Nähe jetzt oder lebten in der Nähe von Arnsberg. Und nachmittags beim Kuchen zeigt mir meine Mutter die örtliche Presse.
Mhm.
Da stand drin der Arnsberger und dann das Übliche.
Mhm.
Und dort war auch ein Bild drin von unserer Konfirmation, was ich nie besessen hatte. Wir stehen also alle vor der Kirche auf der Treppe.
Mhm.
Ein sehr starker Jahrgang. Ich schätze, es waren mindestens 50 oder 60 Personen.
Ja.
Und bin dann so der Reihe nach mal durchgegangen, wenn ich dann noch so alles kannte, so auf Anhieb. Es war ja viele, viele Jahre her.
Mhm.
Und fand dann auch eine kleine Freundin wieder, die ich immer noch eigentlich nett fand. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, ich sollte mal zu der Kirche fahren.
Mhm.
Und habe mich dann von meinen Eltern verabschiedet, bin zur Kirche gefahren. Es war etwa so um 5 Uhr nachmittags. Kirche war, wie das heute so oft ist, abgeschlossen. Ich gehe die Stufen von der Kirche wieder zurück. Da kommt mir ein Ehepaar entgegen. Die wollten auch in die Kirche rein. Und es war genau dieses Mädchen, was ich vorher auf diesem Bild wiedererkannt hatte.
Ja.
Mit ihrem Mann. Und sie sagte, sie sei also seit längerer Zeit jetzt mal wieder zu ihren Eltern in Arnsberg zu Besuch.
Ja.
Sie lebt in Münster mit ihrem Mann. Und die Mutter hat ihr während des Kaffees, also genau wie bei mir zu Hause, das Bild vorgelegt, die Zeitung. Und da hat sie spontan zu ihrem Mann gesagt, wir fahren jetzt mal da zu dieser Kirche hin.
Das ist toll.
Und so haben wir uns dann dort getroffen.
Hat diese Freundin das Buch von Ihnen auch gelesen? Wissen Sie das?
Das weiß ich nicht. Das Buch habe ich doch einige Zeit mit Abstand geschrieben. Ob sie davon gehört hat, weiß ich nicht. Ich habe dann also viele Vorträge gehalten im Bergischen Land, im Ruhrgebiet darüber und bin also auch heute noch jederzeit bereit, wo es gewünscht wird, über dieses Erlebnis zu berichten. Es bieten sich natürlich vom Thema her drei Gruppen an. Das sind einmal Amateurfunker, dann die christliche Gruppe und auch interessant für Segler.
Danke. Lieber Herr Drobnitzer, es ist nicht zu glauben, die Zeit ist schon wieder vorbei. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken dafür, dass Sie zweimal hier hingekommen sind und wünsche Ihnen alles Liebe und alles Gute und dass Sie in Ihrem Sinne das verbreiten, was Sie verbreiten möchten.
Dankeschön.
Ja, ich möchte auch noch ganz kurz Ihr Buch nochmal erwähnen. Also das kann man bestellen bei Baldur Drobnitzer im Zedernweg 6, 50127 Bergheim, kostet 15 Mark und es heißt, am 10. Tage werdet ihr gerettet. Liebe Hörerinnen und Hörer, auch von Ihnen möchte ich mich verabschieden und ich möchte mich bedanken fürs Zuhören. In der Sendung Menschen in Köln vom Flock hörten Sie heute eine Folgesendung mit dem Studiogast Baldur Drobnitzer, Funkamateur, Segler, Autor und Abenteurer, Technik Hubert Steins, Marianne Riefert-Mietke hat die Moderation gemacht. Tschüss.